SWR 1, der Sonntagmorgen mit Nela Fichtner.
Hallo und herzlich willkommen. Seit Israel auf den brutalen Hamas-Angriff mit Gegenangriffen reagiert, ist die Stimmung auch in Deutschland aufgeheizt. Bei vielen Demonstrationen kippt Israel-Kritik um in offenen Antisemitismus. Und obwohl jüdische Deutsche mit der israelischen Politik eigentlich nichts zu tun haben, werden sie immer wieder dafür angegriffen. Auch die Mitglieder der jüdischen Sport- und Turnvereine Maccabi sind verunsichert. Um keine Angriffsfläche zu bieten, haben manche Vereine den Spielbetrieb ganz eingestellt. Andere wollen zwar weitermachen, doch ihre Mitglieder kommen nicht mehr zum Training. Elena Weid hat mit Vereinsmitgliedern in Baden-Baden gesprochen.
Freddy Ries liebt sein Rennrad. So oft es geht, trainiert der 66-Jährige damit in den Weinbergen in Baden-Baden, wo er seit 30 Jahren lebt. Vor 5 Jahren war er einer der Mitgründer des jüdischen Sportvereins Maccabi Baden-Baden.
Also Sie können bei uns Schach spielen, Sie können bei uns Tischtennis spielen, Sie können bei uns laufen, Gymnastik machen, Radfahren. Wir haben unsere Regeln, wir haben unseren Schabbat und wir sind gute Sportler. Unsere Kinder sind wirklich talentiert und haben Spaß. Und da ist ein Schatten, ein dunkler Schatten momentan auf dieser Situation.
Rund 50 aktive Sportler und Sportlerinnen trainieren hier normalerweise, vorwiegend im Saal der jüdischen Gemeinde. Denn eine eigene Spielstätte haben sie nicht. Doch seit den Angriffen auf Israel kommt kaum noch jemand zum Sport, sagt Freddy Ries.
Es findet momentan nichts statt. Die Eltern halten ihre Kinder zurück und die Sicherheit ist vor der Synagoge und vor dem Gemeindehaus noch einmal hochgefahren worden von der Polizei.
Trainieren mit Polizeischutz gehörte für die Gemeindemitglieder vorher schon zum Alltag. Doch nun sei die Situation ungemein schärfer. Auch Freddy Ries hat für sich eine Entscheidung getroffen und trägt sein Maccabi-Trikot nicht mehr in der Öffentlichkeit. Das Trikot, das vorne auf der Brust den Davidstern zeigt.
Ich bin in Baden-Baden selber bekannt als Sportler, als Maccabi-Sportler, als jüdischer Sportler. Ich bin also keine unbekannte Person, ja. Aber ich möchte niemanden provozieren und fühle mich momentan nicht wohl.
Ries hat auch seinen jüdischen Sportlerkollegen und Kolleginnen geraten, sich quasi unsichtbar zu machen. Offiziell gibt es keine Anweisung vom Bundesverband Maccabi, wie die Vereine sich jetzt zu verhalten haben.
Wir geben denen nur Möglichkeiten, wie sie vielleicht einer möglichen Provokation entgegentreten können.
Bestätigt Alon Meyer, Präsident von Maccabi Deutschland.
Es gibt welche, die einen Maccabi-Trainingsanzug mit dem stilisierten Davidstern auf der Brust als Provokation ansehen. Und auch die kann man entgehen, indem man das nicht anzieht.
Nach Kenntnissen von Meyer haben bundesweit mehrere Vereine ihren Betrieb aus Vorsicht ganz eingestellt.
Das kann doch nicht wahr sein, dass Menschen heute Mut haben müssen, um in einem jüdischen Sportverein Sport treiben zu können.
Wie es weitergeht, werde täglich in den Vereinen besprochen und für die einzelnen Orte neu bewertet. Freddy Ries in Baden-Baden will jedenfalls weiter trainieren und verfolgt ein großes Ziel: die Teilnahme an der jüdischen Olympiade 2025 in Israel.
Dass Menschen auf die Straße gehen, um auf die Notlage der Zivilbevölkerung in Gaza aufmerksam zu machen, ist nicht nur nachvollziehbar, sondern auch ihr gutes Recht. Doch wenn dabei der Hamas-Terror gefeiert wird, Israel-Kritik in Antisemitismus umschlägt, sich jüdische Deutsche nicht mehr sicher fühlen können, muss der Rechtsstaat eingreifen. Das haben Politikerinnen und Politiker wie auch die Kirchen diese Woche betont. Doch das reicht nicht aus, findet Susanne Babila in ihrem Kommentar.
Ich bin erschüttert. Und kann kaum glauben, dass ich 85 Jahre nach der Reichspogromnacht Jüdinnen und Juden in Deutschland nicht mehr sicher fühlen können. Sich nicht mehr trauen, öffentlich Hebräisch zu sprechen, eine Kippa zu tragen oder ihre Kinder in die Schule zu schicken. Und in Deutschland Synagogen zu bombensicheren Festungen gemacht werden müssen. Wenn vor deutschen Rathäusern Israelflaggen verbrannt oder antisemitische Parolen gerufen werden, dann ist es höchste Zeit, gegen den Hass die Stimme zu erheben, Zeichen zu setzen und in den Dialog zu treten. Mit Menschen, die nicht wahrhaben wollen, dass das sogenannte Heilige Land die Heimat beider Völker ist, der Palästinenser wie auch der Israelis. Menschen, die nicht anerkennen, dass Israel sich wehren muss, wenn seine Bürgerinnen und Bürger verschleppt und bestialisch ermordet werden. Menschen, die ihren Israel-Hass auf jüdische Deutsche übertragen. Und Es ist höchste Zeit, uns mit Muslimen zusammenzuschließen, die mit Juden und Jüdinnen in Deutschland befreundet sind. Mit Palästinensern, die Angst um ihre Angehörigen, Freunde und Bekannte in Gaza haben, aber Antisemitismus verabscheuen. Die in Deutschland friedlich leben wollen, aber für die terroristischen Gewalttaten in Sippenhaft genommen werden. Mit ihnen müssen wir reden, sie zu Wort kommen lassen. Denn nur gemeinsam können wir dem Hass die Stirn bieten. Es ist Zeit für Zivilcourage. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wir alle müssen Gesicht zeigen und aufstehen, wenn Juden bedroht, beleidigt oder angegriffen werden. Und, das heißt auch, gegen das Vergessen, für Versöhnung und Menschlichkeit zu werben. Mit Herz und Verstand. Jetzt und heute.
Susanne Babila kommentierte. Es ist kaum zu fassen, aber in manchen Schulhöfen bittere Realität. Die Formulierung »Du Jude« wird dort immer wieder als Schimpfwort verwendet. Da muss dringend Aufklärung her, zum Beispiel mit gezielten Unterrichtskonzepten. Die Pädagogische Hochschule Ludwigsburg hat nun ein neues Studienprofil entwickelt, das angehende Lehrerinnen und Lehrer besser auf antisemitische Störattacken im Unterricht vorbereiten soll. Michael Lehmann stellt es vor.
Lydia Suda ist Studentin an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg und sie kennt die Berichte aus Schulen über antisemitische Formulierungen und Begriffe, die immer mal wieder die Runde machen. Vor 2 Jahren, mitten in der Corona-Pandemie, kam das Thema Antisemitismus plötzlich überraschend auch direkt in ihrer Hochschule an.
Wir hatten ein Plakat, das auch mehrfach kopiert worden ist. 10 Stück waren es, die waren über den Campus verteilt. Darauf ein altes Nazi-Propagandablatt, ein Stereotyp Jude, Kriegsantreiber und Kriegsanstifter stand hier. Und ja, der Ungeimpfte sei eben Pandemieantreiber und Pandemieanstifter. Und die meisten Studierenden eben sehr empört darüber waren.
Bei Empörung sollte es nicht bleiben. Polizei und Verfassungsschutz mussten ermitteln an der Ludwigsburger PH. Und viele Studenten, aber auch vor allem die verantwortlichen Professoren, suchten nach guten Lösungen. Allen voran Professor Tobias Arand für die Abteilung Geschichte. Eine spontan angebotene Vorlesung zum Thema Holocaust wollten knapp 400 Studierende erleben. Das war der Grundstein für ein neues Studienprofil zum Thema Antisemitismus, das jetzt für rund 30 Studierende pro Semester angeboten werden kann.
Sie bekommen von uns keinen Baukasten im Umgang mit antisemitischen Störungen, aber sie bekommen Wissen.
Zum guten Wissen über Antisemitismus gehört beispielsweise, ihn nicht mit dem politischen Hass zwischen manchen Palästinensern und Israelis zu vermengen. Im Unterricht sollte es vor allem darum gehen, den bei uns erlebbaren Antisemitismus ernster zu nehmen.
Warum passiert in der Schule so wenig, wenn ein Schüler, eine Schülerin sich antisemitisch äußert? Weil viele Lehrer und Lehrerinnen denken, mir fehlt die Kompetenz, damit umzugehen. Und wir sagen, je mehr ich weiß, desto kompetenter kann ich mit solchen Situationen umgehen. Das ist unser Ansatz. Also wir weiten den Horizont.
Im neuen Studienprofil soll an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg den angehenden Lehrern das vermittelt werden, was sie im Umgang mit latent oder offen antisemitisch provozierenden Schülern stark macht. Professor Arand empfiehlt schnelles Nachfragen, auch im Unterricht.
Pass mal auf, Schüler XY, wir setzen uns jetzt mal zusammen und wir reden mal darüber, was du gesagt hast. Ganz oft ist es ja so, dass Schüler und Schülerinnen gar nicht genau wissen, was sie da eigentlich sagen, warum sie es sagen. Der Schritt kann nicht sofort Bestrafung sein, sondern erstmal zu sagen, pass auf, wir reden jetzt mal darüber, was du gesagt hast, warum sagst du es? Und dann über Bildung aufklären.
Lydia Suda, die Studierende, hat momentan noch großen Respekt vor solchen Situationen, in denen sie antisemitische Provokationen von Schülern offen angehen muss.
Oft fühlt man sich machtlos und weiß auch gar nicht weiter, wie man dann damit umgehen soll und verfällt in so eine Art Schockstarre und hat lauter Fragezeichen, was mache ich denn nun und wie spreche ich das Thema überhaupt in der Klasse an? Und da erhoffe ich mir einfach, dass ich da so weit gebrieft werde in dem Studienprofil, dass ich später weiß, wie es dann ablaufen kann.
In den Top-Etagen der deutschen Wirtschaft haben Frauen einen Sprung nach vorn gemacht. Das belegt eine neue Studie der gemeinnützigen Allbright-Stiftung. Demnach hat erstmals die Mehrheit der DAX-Unternehmen eine Frau im Vorstand. Allerdings ist es häufig nur eine Frau unter vielen männlichen Kollegen. Der Frauenanteil in den Vorständen der 160 DAX-Firmen liegt nur bei 17,4%. Wiebke Ankersen, mit der ich vor der Sendung gesprochen habe, ist Geschäftsführerin der Stiftung. Frau Ankersen, nicht mal ein Fünftel der DAX-Vorstände sind weiblich. Wo stehen wir denn damit im internationalen Vergleich?
Deutschland hinkt im internationalen Vergleich deutlich hinterher. Großbritannien, die USA, die skandinavischen Länder, Frankreich, die sind alle schon wesentlich weiter als Deutschland. Also in den USA haben wir mehr als 10 Prozentpunkte mehr Frauen im Top-Management.
Worauf führen Sie das denn zurück? Ist das nur die Mentalität oder sind da auch bestimmte politische oder andere Faktoren wichtig?
Also was in Deutschland besonders ausgeprägt ist im Vergleich zu anderen Ländern, ist diese starke Norm von er macht Karriere, sie verdient ein bisschen was hinzu. Diese stereotypen Rollenvorstellungen sind noch sehr ausgeprägt. Das ist in Ländern wie Frankreich oder in den USA ganz anders, auch in Skandinavien im Übrigen. Die Politik hat es in Deutschland sehr lange recht konservativ gewesen, die Familienpolitik. Und man ist genau von diesem Modell ausgegangen. Völlig unverändert seit den 50er Jahren wird steuerlich durch das Ehegattensplitting belohnt, wenn es einen großen Gehaltsunterschied zwischen den Ehepartnern gibt. Und das hat natürlich einen Effekt auch, wie wahrgenommen wird, was sein soll sozusagen. Also das Steuergesetz hat dann auch einen normierenden Effekt auf die Gesellschaft, der natürlich auch ein deutlicher Fehlanreiz ist hier. Die Frauen, die oft in Teilzeit oder in geringer Teilzeit in Deutschland arbeiten, die stehen natürlich auch als Führungskräfte nicht gleichermaßen zur Verfügung wie Männer.
Selbst wenn es das Ehegattensplitting in anderen Industrienationen nicht gibt, gibt es ja dennoch auch konservative Rollenvorstellungen und Männerseilschaften. Wie schaffen es denn andere Länder, den Frauenanteil in den Vorständen zu erhöhen? Haben Sie da ein paar prägnante Beispiele?
Ja, wenn man nach Schweden guckt, was vom Gesellschaftsmodell sehr nah an Deutschland ist, da arbeitet man tatsächlich schon seit vielen Jahrzehnten an diesen Rollenmodellen. Man hat genau dieses Ehegattensplitting abgeschafft, schon in den 70er Jahren mit dem Hinweis, das sei nicht mehr zeitgemäß. Und man hat damals auch schon mit den Rollenbildern gearbeitet, also hat große Kampagnen gemacht für Väter in Elternzeit. Weil ganz klar, wenn wir mehr Frauen in Führungspositionen sehen wollen, dann brauchen wir mehr Männer in Elternzeit. Wir brauchen mehr Männer, die in Teilzeit arbeiten, die mit dem kranken Kind zu Hause bleiben, damit es überhaupt eine Balance in den Karrierewegen geben kann. Man muss ja daran arbeiten, die Karrierewege anzugleichen. Sonst hat man natürlich immer die Tatsache, dass Frauen über den Job hinaus, und das hat uns Corona sehr deutlich auch in Deutschland gezeigt, 90% der Haus- und Familienarbeit übernehmen. Und das wird dann natürlich irgendwann unmenschlich. Das heißt, es muss eine bessere Balance da in der Aufteilung geben. Und da gibt es in Schweden ganz deutliche Anreize. Man hat wirklich konsequent Wirtschaft und Gesellschaft darauf ausgerichtet, dass beide Partner arbeiten und beide Partner auch vollzeitnah arbeiten und hat das möglich gemacht.
Welche Rolle spielt da die Kinderbetreuung, gerade in Schweden oder auch anderen Ländern, die uns da überlegen sind?
Das spielt tatsächlich eine große Rolle. Zurzeit sehen wir ja, dass Frauen ihre Arbeitszeit wieder reduzieren, weil das Kita-Angebot reduziert wird. Da müsste dringend eine richtige Kita-Offensive in Deutschland stattfinden, weil das natürlich der Kern ist. Man muss ja erstmal die Voraussetzungen dafür schaffen, dass überhaupt alle vollzeitnah arbeiten können. Und das haben wir in Deutschland noch nicht mal erreicht. Da hat die Politik tatsächlich noch einige Hausaufgaben zu machen.
Was muss denn aus Ihrer Sicht die Politik und auch die Gesellschaft insgesamt tun, um bei uns die Bedingungen für den Aufstieg von Frauen in Spitzenpositionen zu verbessern?
Es ist wichtig, dass überhaupt erstmal die Bedingungen verbessert werden dafür, dass Frauen auch schon auf den unteren Ebenen überhaupt so eine Führungskarriere anfangen. Wenn man an das Ende der Karriereleiter, die Vorstände und die Aufsichtsräte eine Quote setzt, wie das der deutsche Staat getan hat, da darf man nicht an den Anfang der Karriereleiter, zwischen 30 und 40, wo die Kinder geboren werden und wo auch die Karrieren starten, so einen starken Fehlanreiz setzen wie das Ehegattensplitting, das die Frauen dann eben zurückhält, überhaupt in so eine Führungskarriere zu gehen. Das heißt, das Ehegattensplitting, da muss man ran. Man muss die ausreichenden Kita-Plätze schaffen. Und der Staat kann deutliche Anreize setzen für eine partnerschaftlichere Aufteilung von Haus- und Familienarbeit, indem er zum Beispiel mehr sogenannte Vätermonate beim Elterngeld einführt. So kann man natürlich darauf hinwirken, dass sich die Karrierewege von Männern und Frauen weiter angleichen. Und das ist auch dringend nötig dafür, dass den Unternehmen die Frauen dann sozusagen auch mehr zur Verfügung stehen, als sie es heute tun in Deutschland.
Sagt Wiebke Ankersen, die Geschäftsführerin der deutsch-schwedischen Albright-Stiftung. Sie hat diese Woche eine neue Studie veröffentlicht, nachdem der Frauenanteil in den Top-Etagen der deutschen Wirtschaft zwar gestiegen, aber im Vergleich zu anderen Industrienationen immer noch schwach ist. Was Sie gerade hören, wird in diesem Monat 100 Jahre alt, das Radio. Denn die allererste Radiosendung in Deutschland ging am 29. Oktober 1923 über den Äther. Und zwar aus den Räumlichkeiten einer Berliner Plattenfirma.
Wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt.
100 Jahre Radiogeschichte in Deutschland. Wir haben drei Kolleginnen und Kollegen aus unserem Team gebeten, sich zu erinnern, was ihnen daraus im Ohr geblieben ist.
Der 11. September 2001 begann auch für mich ganz normal, damals noch bei den SWR1-Radionachrichten in Stuttgart. Dann überschlugen sich die Meldungen, World Trade Center, Flugzeuge, Anschlag. Klar, ich habe die Bilder noch im Kopf, aber ich habe auch Töne im Ohr. Zum einen von den Radiokorrespondenten in New York, Thomas Nehls zum Beispiel.
Es ist fürchterlich, es ist die größte Katastrophe, die diese Stadt nun zu verkraften hat, mit der sie fertig zu werden hat.
Stundenlang reportierte Thomas Nehls live, per Telefon, weil nichts anderes ging, vom Mini-Balkon seiner Wohnung. Am Radio konnte ich mitempfinden, wie dieser Anschlag auch altgediente Profis bewegte. Genauso wichtig andererseits die Klarheit und Ruhe der Nachrichten. Damals bin ich aus der Redaktion losgesprintet mit einem Blatt Papier, auf dem ein einziger Satz stand in die laufende Nachrichtensendung, und der Sprecher Karl-Heinz Gabor nahm mir das Blatt aus der Hand und las mit allergrößter Ruhe:
Einer der beiden Türme des World Trade Centers ist soeben eingestürzt.
Ja, bewegende Reportage und kühler Überblick. Beides hat für mich am 11. September 2001 meinen persönlichen Moment Radiogeschichte geprägt. Marc Kleber in Stuttgart.
Mein Radiomoment, an den ich mich bis heute erinnere, war am 31. August 1997. Damals war es ein ziemlich warmer Sommertag. Wir feierten meinen Geburtstag nach und saßen auf der Terrasse, als meine Mutter plötzlich von drinnen rief: Wir sollen alle mal zum Radio kommen.
Lady Diana ist tot. Sie erlag auf der Intensivstation des Pitié-Salpêtrière-Krankenhaus im Pariser Osten ihren schweren Verletzungen.
Meine ganze Familie hing schließlich vor dem Radio. Der Kuchen blieb erst einmal stehen. Ich war noch ein Kind und habe erst viel später die ganze Tragik des Unfalls verstanden, aber damals eben erlebt, wie die Nachricht aus dem Radio meine ganze Familie in ihren Bann gezogen hat. Elena Weidt aus Mainz.
19. April 2005, am späten Nachmittag. Ich war in Rom auf dem Petersplatz, um von der Papstwahl zu berichten. Der chilenische Kardinal Medina Esteves auf dem Balkon des Petersdoms.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam eminentissimum ad reverendissimum dominum. Dominum Josephum. Sancte Romanae Ecclesiae Kardinalem Ratzinger.
Ich krieg heute noch eine Gänsehaut, wenn ich das höre. Ein Papst aus Deutschland, wir sind Papst, wie eine Zeitung schrieb. Für mich ein echtes Highlight. Und das ist das Schöne am Radio. Ich brauche die Bilder nicht. Mir reicht der Ton. Und ich bin auf dem Petersplatz in der Menschenmenge in der Situation von damals. Genial. Hans-Michael Ehl aus Baden-Baden.
Wie sich der Papst im Nationalsozialismus verhielt, lag lange Zeit im Dunkeln, denn der Vatikan hielt seine Dokumente zum Pontifikat von Pius XII. Hermetisch verschlossen. Erst vor gut 3 Jahren hat Franziskus diesen Bereich der Vatikanischen Archive für die Wissenschaft geöffnet, und die fand Beweise dafür, dass der damalige Papst über die Morde und Vernichtungspläne der Nazis im Bilde war. Trotzdem schwieg er dazu. Ebenso wie zu den Geschehnissen in der Nähe des Vatikans vor 80 Jahren, als SS-Truppen das jüdische Ghetto abriegelten und mehr als 1000 Jüdinnen und Juden in einer Kaserne zusammentrieben. Elisabeth Pongratz hat mit einem der letzten Zeitzeugen gesprochen.
Diese Wand gab es damals noch nicht. Das hier ist ein Schlafzimmer. Und mein Bett, das war in einer Ecke dieses Zimmers. Fernando Tagliacozzo steht im römischen Stadtviertel Salario in der Wohnung, in der er einst als Kind lebte. An dem Morgen des 16. Oktober 1943 gehen die Schergen der SS durch Rom und klopfen an verschiedenen Wohnungstüren. Die Deutschen haben Listen bei sich, Namenslisten mit Adressen. Sie klopfen auch an der Wohnungstür, wo ein Teil der Familie Tagliacozzo lebt, eine jüdische Familie. An diesem Abend schlief meine Schwester in der Wohnung nebenan. Es war Zufall, also es gab keinen bestimmten Grund, warum sie bei ihren Großeltern geschlafen hat. Die Gestapo-Truppen nehmen die Großeltern und die Schwester Ada mit. Fernando, sein Bruder und seine Eltern bleiben in der Nachbarwohnung unentdeckt. Sobald die Truppen weg sind, laufen sie davon und kommen in einem katholischen Frauenkloster unter. 1259 Menschen werden in jenen Stunden abgeholt, die meisten aus dem jüdischen Ghetto in Rom. Fernandos Schwester wird in eine Kaserne gebracht, keine 1000 Schritte vom Petersdom entfernt. Für den Historiker David Kerzer ist klar, dass Papst Pius XII. Über die Deportation Bescheid wusste. Der jetzige Papst Franziskus hat viele Schriften freigegeben, die nun ausgewertet werden können. Wir wissen jetzt, zum Teil aufgrund der kürzlichen Öffnung der Vatikanischen Archive, dass der Papst sehr gut über die Versuche der Nazis informiert war, die Juden Europas zu vernichten. Und über die Vorgänge an der Ostfront, wo sie massenhaft massakriert wurden. Und auch über die Konzentrationslager. Und im September 1943 wusste er natürlich auch von den Gaskammern. Er wusste also, was den Juden in Europa bevorstand. Und deshalb wusste er, als die deutschen Truppen nach Rom kamen, in welcher Gefahr sich die Juden hier befanden. Natürlich, so Kerzer, sei der Papst über die Deportation nicht glücklich gewesen. Aber das war nicht seine größte Sorge. Sein Hauptanliegen war es, Rom zu schützen. Die kirchlichen Institutionen, die Architektur Roms. Deshalb wollte er gute Beziehungen zu den deutschen Behörden pflegen. Fernando, seine Mutter und sein Bruder bleiben in dem Kloster. 128 Frauen mit Kindern nehmen die Ordensschwestern auf. Doch Fernandos Vater muss sich woanders verstecken. Männer werden im Kloster nicht aufgenommen. Einige Wochen später wird er von Faschisten an die Nazis verraten. Von den rund 1300 Menschen, die am 16. Oktober mitgenommen wurden, wurden noch 200 gerettet, weil sie getauft waren oder aus sogenannten Mischehen stammten. Von den Deportierten überlebten nur 16 Auschwitz.
Mit 47 Jahren einen völlig neuen Beruf zu erlernen, ist nicht gerade üblich. Friederike Zeiler aus Desen im Westerwald hat es gewagt. Sie war viele Jahre Intensivkrankenschwester in leitender Funktion und hat sich dann entschieden, Pfarrerin zu werden. Ein Berufswechsel, der ihr viel abverlangt und den manche in ihrem Umfeld nicht nachvollziehen könnten. Christoph Bröder hat die Vikarin getroffen.
Friederike Zeiler geht die alten Holzstufen zur Kirchenempore hinauf. Mit der evangelischen Kirche in Selters hat sie eine besondere Verbindung. Hier hat sie neben ihrem Beruf einige Jahre im Kirchenvorstand gearbeitet. Und durch die Pfarrerin in Selters ist Friederike Zeiler überhaupt erst auf die Idee gekommen, selbst Pfarrerin zu werden. Ihren Beruf als Krankenschwester hat sie ja beim Guten hinter sich gelassen.
Ich bin weder aus dem reinen Pflegeberuf noch aus dem Pflegeleitungsberuf rausgegangen, weil ich das doof finde oder weil ich mich damit nicht mehr identifizieren kann. Es sind viel mehr Gründe, dass ich gesagt habe, so, ich mache das jetzt fast 30 Jahre lang. Ich würde gern noch mal was anderes sehen, aber irgendwie im System mit Menschen verbunden sein.
Der Berufswechsel war für die 47-jährige und dreifache Mutter allerdings eine ziemliche Herausforderung.
Ich habe, glaube ich, mit einer 65% reine Nachtdienststelle dann, weil das anders nicht mehr ging, auf Intensiv gearbeitet und bin dann gerade mal nebenher studieren gegangen. Oder man kann dann überlegen, was da nebenher war. Die Familie wahrscheinlich am ehesten.
Ihr Partner hat ihre Entscheidung mitgetragen. Andere in ihrem Umfeld zeigten da weniger Verständnis für ihren Berufswechsel.
Teilweise blankes Entsetzen, wie man denn sowas machen kann. Es gibt auch Menschen, die da bis zum Schluss komplett nihiliert haben und nie wieder drüber geredet haben.
Und dennoch, Friederike Zeiler geht ihren Weg weiter. Vor einer Aufgabe hat die Westerwälderin aber schon jetzt großen Respekt. Auch wenn sie durch ihren alten Beruf als Krankenschwester bereits gelernt hat, mit dem Tod von Menschen umzugehen.
Ich habe großen Respekt davor, wenn tatsächlich Kinder beerdigt werden. Da muss ich ganz klar sagen. Ich bin auch Mama. Ich weiß, wie das ist, auch Angehörige, auch Direkte zu verlieren. Und da bin ich ja auch Mensch mit dabei.
Insgesamt freut sie sich aber auf die vielfältigen Aufgaben als Pfarrerin. Auch darauf, künftig in einem ganz anderen Rhythmus zu arbeiten. Ohne Schichtdienst, wie im Krankenhaus. Dafür aber immer offen für spontane Gespräche mit ihren Gemeindemitgliedern.
Vom kleinen Wassermann bis zum Räuber Hotzenplotz. Mit seinen Büchern hat Ottfried Preußler Generationen begeistert, Kinder wie Erwachsene. Vorgestern wäre der große Geschichtenerzähler 100 Jahre alt geworden. Anlass für das Württembergische Landesmuseum, ihm eine Ausstellung zu widmen, die sich auf eine seiner beliebtesten Figuren konzentriert, die kleine Hexe. Silke Arning hat sie besucht.
Es war einmal eine kleine Hexe, die war erst 127 Jahre alt Und das ist ja für eine Hexe noch gar kein Alter.
127 und damit noch ganz grün hinter den Ohren. Mit der Magie klappt es daher noch nicht so recht. In der gemütlichen Hexenstube tanzen die Tassen frech auf dem Tisch herum. Der Schrank schmettert fröhlich eine Arie. Ida Schneider, Kuratorin vom Kindermuseum Junges Schloss.
Wir haben hier Tassen, die es gilt einzufangen. Sie sind verzaubert und wollen über die Tischkante hinausfallen. Und man kann sie hier daran aufhalten. Wir haben einen Schrank. In diesem Schrank finden sich allerlei Hexenutensilien und nicht nur zu tasten, sondern auch zu beriechen. Wir haben verschiedene Kräuter und hier ist das Besondere, dass wir sie beschriftet haben in Brei-Schrift. Allerdings nur in Brei-Schrift, das heißt, hier gilt es, die Brei-Schrift zu übersetzen.
Also die Blindenschrift zu enträtseln. Die Mitmachausstellung bemüht sich um Inklusion. In den Erklärvideos beherrschen auch die Hexen die Gebärdensprache. Dieser Schuss mit der Luftpumpe ging daneben. Im Dorf geht es trubelig zu. Am Schießstand kann man den Ochsen Corbinian gewinnen. Der Festumzug hat sich in Bewegung gesetzt. Und mitten auf dem Marktplatz ein paar gute alte Bekannte, meint der Leiter des Kindermuseums Christoph Fricker.
Das Blumenmädchen, was Papierblumen verkaufen möchte, der frierende Maronimann. Und ganz wichtig für die kleine Hexe war hier natürlich, sie muss sich einen neuen Besen kaufen. Und da haben wir natürlich den Laden des Herrn Pfefferkorn auch nachgespielt.
Der unwiderstehliche Reiz dieser Ausstellung besteht jedoch in den bekannten Illustrationen der Stuttgarter Künstlerin Winnie Gebhardt-Geiler, die der kleinen Hexe seit ihrem ersten Auftritt 1957 zu einer einzigartigen Erscheinung verholfen haben. Für die Ausstellung wurden die skizzenhaften Schwarz-Weiß-Zeichnungen zu einer begehbaren Kulisse in Lebensgröße verwandelt. Vom unbedingten Wunsch, dazugehören zu wollen, erzählt bekanntlich Ottfried Preußlers Geschichte. Davon, wie man dennoch seinen eigenen Weg gehen kann und wie schwierig es ist, Gut und Böse auseinanderzuhalten. Ein Lernprozess auch für die kleine Hexe, die sich an ihrer Widersacherin, der alten Hexe Rumpumpel, rächen will.
Und überlegt sich, was sie der Rumpumpel alles anhexen kann. Und so können die Kinder der Rumpumpel ebenfalls Dinge anhexen. Ein Mausekopf oder ein Fuchsschwanz. Und hier fängt dann auch schon das Überlegen an. Ist sie damit eine gute Hexe? Oder wie ihr Praxis sagen würde, na, denk noch mal drüber nach. Wie fühlt sich das für die Rumpumpel vielleicht auch an?